Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Wie so oft in letzter Zeit gibt es im zu besprechenden Zeitraum eine Niederlage und einen Sieg. Damit bleibt es weiterhin für unseren Geschmack viel zu eng und Dynamo ist nach dem 15. Platz in der Vorwoche nun erstmal auf Platz 11. Größtes Thema waren und sind die Begleitumstände des Spiels gegen Hertha im RHS. Zusammengefasst hat das Ganze ziemlich treffend Goldfuß Ben Bobzin, der im Rahmen eines Sky-Interviews nach dem überragenden Erfolg in Nürnberg sagte, Zitat, ich glaube, da wurde schon alles gesagt oder wird noch alles gesagt werden, Zitat Ende. Wir legen noch einen drauf und wenden das Futur 2 an. Da wird alles gesagt worden sein. Wir vermuten vielleicht auch 200 oder 2000 Mal und natürlich auch von uns, vielleicht aber auch nicht. Spaß, natürlich auch von uns. Wir haben eine kurze Einschätzung im Rückblick dieses Spiels. Die gemeinsam von Dynamos Gremien und der Geschäftsführung herausgegebene Meldung zum Stand der Aufarbeitungen und angekündigte Schritte von baulichen Maßnahmen im Stadion, größeren Pufferblöcken um den Gästeblock, bei Hochrisikospielen Ordner vom K-Block, Polizei im Stadion, Stadionverbote für die Beteiligten von Schlägereien und Vereinsausschlüsse, das sind sehr deutliche Punkte. Diese Maßnahmen wurden direkt von Sachsens Innenminister Armin Schuster gelobt. Die Strafen des Verbands, bei denen nicht wenige neben der hohen Geldsumme auch Teilausschlüsse erwarten, kommen erst noch. Dabei ging der Dynamo-Geburtstag fast etwas unter, vor allem, weil es dieses Jahr keine großen Pyroaktionen gab, zumindest keine, die auf TikTok oder Insta gezeigt wurden. Unsere Sportgemeinschaft Dynamo Dresden wurde 73 Jahre alt. Die Bilanz für das letzte Lebensjahr zeigt größere Ereignisse. Von allen Fans wurde der Aufstieg in die zweite Liga gefeiert. Gemischt bewertet der sofortige Rückkauf des Fanshops. Zwei Geschäftsführer wurden entlassen, einer wurde neu eingestellt und ein neuer Aufsichtsrat wurde auch gewählt. Es gibt einen neuen Catering-Betreiber im Stadion und Dynamo profitiert erstmals von den Einnahmen im VIP-Bereich. Dafür heißt der Cheftrainer immer noch Thomas Stamm. Das freut uns besonders. Ansonsten startete die U21 in der Sachsenliga und die erste Frauenmannschaft bekam als erste Nachwuchsmannschaft die B-Juniorinnen. Es war also jede Menge los in diesem letzten Jahr. Wir sind gespannt, wie sich unsere SGD im 74. Jahr aufstellen wird und welche Erlebnisse auf uns warten und welche wir selbst gestalten werden. In den kommenden 3 Spielen kann Dynamo die Klasse bereits halten oder danach noch immer im Abstiegskampf stecken. Wir wissen das natürlich nicht, aber wir hoffen auf den vorzeitigen Klassenerhalt. Endlich mal wieder nicht erst am letzten Spieltag Klarheit besitzen. 2 Heimspiele und ein Auswärtsspiel stehen bis zur nächsten Sendung an. Auf das aus den 2 Punkten Abstand nach unten dann mindestens 6 geworden sind, denn das müsse dank unseres guten Torverhältnisses ausreichen, um kommende Saison in der Liga 2 dabei sein zu können. Der große Themenkomplex Stadionverbote und Überarbeitung der Stadionverbotsrichtlinien ist nach wie vor im Gange. Wir schauen kurz auf eine Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte. Hier ist nun die 214. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 28. Spieltag, 4. April, Sonnabend 20.30 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Hertha BSC. Wichtiger als auf dem Platz waren und sind die Begleitumstände des Spiels, wo im dichten Nebel der Pyrochoreo der Gäste ihnen eine Zaunfahne geklaut wurde und im direkten Anschluss erst Hertha-Fans Raketen auf die Heimblöcke schossen und in den Innenraum sprangen, woraufhin aus dem K-Block ca. 60 Leute in Ponchos ums Spielfeld herum zum Gästeblock rannten, einige der Raketen und andere Sachen zurückwarfen und es auch einige Rangeleien gab. Als die Polizei dann aufs Spielfeld kam, sprinteten alle zurück. Schon während der Partie ging die Berichterstattung los und die Behauptungen, dass man nun sehr lange, vielleicht für einige Jahre, über dieses Spiel reden werden würde müssen und nahm damit vorweg, was alle hinterher ausgiebig taten. Überwiegend mit Bildern der Pyro, nicht der direkten Auseinandersetzung garniert, meldeten sich alle wie erwartet zu Wort. Der Verein, der sich selbstverständlich entschuldigte, der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, der direkt Geld für Polizeieinsätze forderte, der sächsische Innenminister, der nun aber wirklich die Geduld verlor, nachdem er die Wochen zuvor genutzt hatte, um immer wieder zu betonen, wie emotional schwer das alles für ihn wäre. Durchschaubar ist dabei die Presse, die unisono schreibt, dass man sowas nun wirklich nicht mehr sehen möchte, aber es immer wieder zeigt. Dazu wiederholt die Vermutung, dass das nun ganz sicher von der Politik für die Durchsetzung ihrer populistischen, wenn auch nicht unbedingt zielführenden Maßnahmen verwendet werden wird. Hertha kam, sah, ging und ach ja, siegte. So lässt sich der Abend zusammenfassen. Leider kein Heimsieg, nicht mal ein Punkt, dazu anfangs ziemlich schlechte Luft. Irgendwann kommt jemand auf die Idee, in den Rauch bewusstseinsverändernde Substanzen einzufügen und so das Spiel zu beeinflussen. Wir wollen aber nicht abschweifen. Die Wurst vor Spielbeginn war auch kalt, das war wohl ein Indiz für den Verlauf des Spiels. Und schon wieder abgeschwiffen, ups. Den Rest kennt ihr alle. Schon in der Halbzeitpause gab es auf den üblichen Social-Media-Plattformen Dutzende Videos der Ereignisse. Auf so viele Perspektiven kann kein Wart zurückgreifen. Tags darauf Einordnungen auf allen Medien, vom Oldschool-Doppelpass bis zum über KI-Anwesenheit im Stadion imaginierende Flocker. Alle wussten ganz genau Bescheid, was geschehen war oder was nun zu tun wäre, um das künftig zu verhindern, und manche wussten sogar beides. Was dieses Was und Das letztlich und einige Wochen später sein wird, zeigt sich nun zumindest in den ersten Maßnahmen, die unser Verein am Dienstag vorgestellt hat. Gleichzeitig werden die Bilder als Werbung genutzt und auch immer wieder so von Fußballfans weltweit genauso verstanden. Diese besorgen sich nämlich gerne Tickets und besuchen die Spiele hier in der Erwartung, die großen Emotionen nicht durch das Geschehen auf dem Rasen zu erleben, sondern die Ereignisse auf den Traversen. Gefragt und gefordert wird sehr gern, warum das eine, der Fahnenklau und die Raketen und die Prügeleien, nicht einfach wegfallen können und der Rest, also Choreos, Feuerwerk außerhalb des Stadions, nicht bleiben. Wenn das nur so einfach wäre. Es sind zwei Seiten derselben Medaille, denn das eine wird ohne das andere nicht so einfach zu haben sein. Diejenigen, die das machen, haben als Teil einer spezifischen Kultur eben nicht den Anspruch und vielleicht sogar eher Widerwillen, den Ansprüchen der anderen Fußballkonsumenten, den medialen Verwertern und der Politik gerecht zu werden. Ob es angesichts der angekündigten Maßnahmen und Strafen ein Bedürfnis der aktiven Fans geben wird, ausgefeilte Choreos zu zeigen und abseits des Rasens für die so oft beschworenen Emotionen zu sorgen, bleibt abzuwarten. Wie sich die drakonisch anmutenden Verkündungen des Vereins real auswirken, ist noch offen. Irgendwas mussten die Verantwortlichen unter großem Druck von Presse, Sponsoren, Verband, Politik, Stadt und Polizei tun. Dabei steht die Verbandsstrafe noch aus. Das war ein gebrauchter Abend. Ja. 29. Spieltag, 11. April, Sonnabend 13 Uhr, 1. FC Nürnberg gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Nach reichlich 4 Jahren ging es mal wieder nach Nürnberg. Der letzte und bisher überhaupt einzige Sieg gegen diesen Kontrahenten lag schon länger zurück. Im kalten Januar 2017 war's. Philipp Heise und Erik Berko waren damals unsere Torschützen. Im Vorfeld der Partie wurden alle möglichen und unmöglichen Beteiligten dazu befragt, ob und wie viel Angst sie vor den Dresdner Horden hätten. Und wir fragen, muss das sein? Auf jeden Fall wurde eine ganz strikte Fan-Trennung angekündigt. Wir können schon mal verraten, dass sie nicht so heiß gegessen, wie es angedroht wurde. Ich für meinen Teil war schon eher angereist und düste am Spieltag mit der U-Bahn Richtung Messe. Da waren Fans mit unterschiedlichen Trikots am Start. Es zieht sich ja immer alles eher in die Länge, ob des megalomanischen Stadionumfelds und Geländes, das, nun ja, für eher größere Mengen gebaut worden war. Der Einlass war überraschend smooth, freundlich und ging ganz fix. In der Vergangenheit hatte es auch mal zwischen den zwei schmalen Straßenspuren im Stadionumlauf mittelhohe Gitter gegeben, die aufgrund des Drucks dermaßen gefährlich geworden waren. Davon war ja heute nichts da. Im Gästestehplatzbereich war diesmal der Oberrang gesperrt. Die Masse der Dynamo-Fans, es sollen wohl 9000 gewesen sein, zog sich über ein sehr breites Gebiet. Der grüne Rasen war aufgrund der umrundenden Laufbahn weit, weit weg. Vom Spiel wurde, so zumindest die vorherrschende Meinung, nicht allzu viel erwartet. Nürnberg hatte die letzten Spiele erfolgreich absolviert. Dynamo musste Ausfälle kompensieren. Kofi Amoako und Robert Wagner waren aufgrund ihrer jeweils fünften gelben Karte gesperrt. Dazu kamen verletzungsbedingte Ausfälle von ausgerechnet Niklas Hauptmann und Thomas Keller. Puh, hier fehlte doch vielen der Glaube, dass die zweite Reihe adäquat würde agieren können. Lukas Böder, Toni Menzel, Luca Herrmann und Friedrich Müller rückten in die Startelf. Surprise, surprise. Vielleicht war es nicht das schönste Fußballspiel der Geschichte, aber alles, was zählte, war mithalten und kein Gegentor kassieren. So ging es in die Halbzeitpause. Auf den niedrigen, langgezogenen Rängen wurde derweil stark supportet, die Mitmachquote war hoch. Aufgrund der Größe gab es zeitweise Hall- und Schallverzögerungen, die Sonne lachte, das Bierchen schmeckte. Und dann. Vincent Vermeer meldete sich nach dem verschossenen Elfer der Vorwoche ganz stark zurück und zwang einen Nürnberger zum Eigentor. Alles explodierte. Nürnberg drückte danach an allen Ecken und Enden. Die Dynamo-Fans wünschten sich den sofortigen Abpfiff oder wenigstens ein weiteres Tor. Das schenkte dann Ben Bobzien und was für eins. Der rannte nach einem Pass von Jakob Lemmer 80 Meter übers Feld, umkurfte einen Gegner und schoss das 2:0. Eine schöne Ekstase, viele Bierduschen, jetzt wurde gefeiert. Kurz vor Abpfiff marschierte dann die Polizei auf dem Spielfeldrand zum Gästeblock auf und es sah so aus, als ob sie nicht wollte, dass die Mannschaft zu den Fans kommt. Ganz schön doof, hatten die doch noch gemeinsam mit allen über das 2:0 gejubelt. Die Ordnungshüter nahmen dann aber doch ihre Helme ab und ließen die Spieler durch. Dynamo kletterte auf Platz 11 und wir waren glücklich. Das Auswärtsfahren hatte sich wieder gelohnt.
Paragraph 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression.
Wir hatten in der vorletzten Sendung ein sehr ausführliches Interview mit Dynamos Stadionverbotsanhörungskommission, kurz SWAG, welches ihr gerne noch in Folge 212 nachhören könnt. In diesem haben die vier Mitglieder der SWAG erläutert, wie ihre Prozesse und Überlegungen bei der Erarbeitung einer Empfehlung für ein Stadionverbot aussehen. Dabei handelt es sich um einen komplexen Prozess, der weit über Daumen hoch, alles okay oder Daumen runter, 3 Jahre Stadionverbot für dich hinausgeht. Dies war uns wichtig zu erfahren, sieht dieses Verfahren doch stark anders aus, als es die Forderungen der Innenminister der Länder vermuten lassen, die gerade das Mittel Stadionverbot als geeignet betrachten, um mehr Sicherheit in den Stadien zu erreichen. Ob es die braucht, da scheiden sich die Geister. Ursprünglich war dafür geplant, eine zentrale Stadionverbotskommission mit Sitz in Frankfurt zu etablieren. Diese Pläne wurden zwar angepasst, so soll es eine beim DFB angesiedelte Fachaufsicht Stadionverbote geben, die lokalen Strukturen aber erhalten bleiben. Mittlerweile wurden die überarbeiteten Stadionverbotsrichtlinien des DFB in einigen Gremien und Arbeitsgruppen vorgestellt. Nun hat sich die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte, kurz BAG, in der alle Fanprojekte in Deutschland Mitglieder sind, mit einer eigenen Pressemitteilung zu Wort gemeldet, um zu diesen neuen Stadionverbotsrichtlinien Stellung zu beziehen. Wir verlinken euch diese Stellungnahme natürlich in den Shownotes. Wichtig ist es der BRG dabei, dass ihre Wortmeldung nicht im Zusammenhang mit den Ereignissen der letzten Wochenenden steht, in deren Folge ja vor allem Stadionverbote gefordert und im Statement unseres Vereins ja auch als Mittel der Wahl bekräftigt wurden. Den Fanprojekten geht es vielmehr darum, zum Prozess der Überarbeitung der Richtlinien Stellung zu beziehen. Zwar durften sie an einem relativ späten Zeitpunkt auch Hinweise geben, es ist allerdings absolut unklar und intransparent, wie der aktuelle Stand der Richtlinien zustande kam. Zitat: Das Verfahren ist aus unserer Sicht kaum transparent. Es ist nicht nachvollziehbar, wer wann über welche Inhalte entscheidet und auf welche Grundlage fachliche Perspektiven berücksichtigt werden. Zitat Ende. Es scheint absurd, dass die fachlichen Kompetenzen und die Fannähe der Fanprojekte nicht berücksichtigt werden, sondern die Politik Druck auf Verbände und damit auf die Vereine ausübt und dabei Fans als eine der wichtigsten Interessensgruppen im Fußball ignoriert. Vielmehr spiegelt die Stellungnahme der BRG der Fanprojekte wider, dass ihre sozialpädagogischen Herangehensweise sich grundlegend vom Ansatz der Politik und ihrer Sicherheitskräfte unterscheidet, die mit Ausschlüssen droht und regeln will. Dafür hat die BRG klare Forderungen gestellt, die von einer verbindlichen Beteiligung von Fanprojekten, Fanbeauftragten und Fanorganisationen bei der Entwicklung von Kriterien für Stadionverbotskommissionen bis zur Möglichkeit für Betroffene reicht, sich im Falle eines Stadionverbots direkt an eine unabhängige Fachaufsicht zu wenden. Es scheint ein großes Problem zu sein, dass sich unterschiedliche Interessensgruppen im Fußball, zum Beispiel Politik und Polizei, nicht darüber im Klaren sind, dass Verbände und Vereine, die in diesen Verbänden organisiert sind, gar nicht alle das Gleiche wollen und Fans vielleicht nochmal was ganz anderes. Die sind aber wieder ein wichtiger Bestandteil ihrer Vereine. Fanprojekte hingegen vertreten eine sozialpädagogische Haltung, die mit der direkten Ansprache und diversen Angeboten die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen positiv begleitet und gesellschaftliche Teilhabe fordert und fördert. Ein Ausschluss, den Stadionverbote nun mal darstellen, steht diesen Zielen entgegen. Also, schaut gerne mal in diese Stellungnahme rein. Sie hebt sich wohltuend von der populistischen Forderung nach immer mehr Stadionverboten ab.
Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA.
Spieltag, 18. April, Sonnabend 13 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum. Bochum wurde zuletzt runtergereicht und hat sich mit dem letzten Spiel und dem Sieg etwas Luft verschaffen können. Dabei gelang ihnen gegen Braunschweig 4 Tore und der Bewegungsfreund der Trainer der Liga, Springensfeld Uwe Rösler, konnte endlich mal wieder jubeln. Unter seiner Ägide hat Bochum vor allem eine Art von Ergebnis besonders häufig erzielen können, das Unentschieden. In der Auswärtstabelle stehen sie genauso auf dem Abstiegsplatz wie Dynamo in der Heimtabelle. So gesehen könnte ein Spiel auf Augenhöhe zu erwarten sein, aber natürlich nicht wirklich. Die letztlich doch blamable sportliche Leistung beim letzten Heimspiel gegen Hertha soll vergessen gemacht werden. Wir sind ziemlich optimistisch, dass es klappen wird. Im Hinspiel gelang einer von lediglich 2 Auswärtssiegen der Hinrunde. Dadurch könnte Dynamo am Samstag erstmal in der Saison 6 Punkte gegen eine Mannschaft einsacken. Gleichzeitig markiert dieser Spieltag denjenigen, der auf den Geburtstag unseres Herzensvereins folgt und damit ist klar, Traditionsspieltag. Vor dem Spiel wird es von 9 bis 18 Uhr den 4. Dynamo-Trödelmarkt geben. Nach der Partie sind dann alle Fans vom Verein eingeladen, gemeinsam in der Torwirtschaft auf die Sportgemeinschaft anzustoßen. Die Fanbeauftragten von Dynamo veranstalten eine Bingo-Runde und es soll Spaß im Glas geben. Mal sehen, wie das wird. 31. Spieltag, 24. April, Freitag, 18.30 Uhr, Fortuna Düsseldorf gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Markus Anfang raus. Diesen Ruf gab es bei uns lange nicht mehr zu hören. Warum auch? Er ist ja schon längst raus, nun aber auch in Düsseldorf. Hier hat nun Alexander Ende übernommen. Humor haben sie im Rheinland oder der Zufall hat ihnen in die Karten gespielt. Vom Anfang bis zum Ende habt ihr wahrscheinlich selbst schon gemerkt, schlechte Wortspiele wurden hier zuhauf angeboten. Abgesehen von diesem blöden Witz ist Alexander Ende wahrscheinlich nur wirklich ein Insider in einen Begriff. Bisher dümpelte er durch die üblichen Niederungen eines Nachwuchstrainers im Westen der Republik. Nach 4 Niederlagen in Serie zog Düsseldorf die Reißleine und Markus Anfang wurde entlassen. Der Abstiegstrudel zog die Fortuna immer tiefer und die Ambitionen waren sowieso ganz andere. Nach der vorigen Saison wollten sie weiter oben anklopfen und sich nicht die ganze Saison über den Abstiegssorgen ergehen müssen. Aber gut, das wollten auch ganz andere. Im Hinspiel gewann Dynamo nicht einfach nur, wenn auch knapp, mit 2:1. Es war auch der einzige Heimsieg der Hinrunde. Somit bietet die Fortuna unsere SGD als zweites Spiel nach Bochum die Möglichkeit, die Maximalzahl von 6 Punkten gegen einen Gegner einzufahren. Fantechnisch wurde die Partie ganz doof auf Freitagabend gelegt. Schon vor Wochen wurde von OD gefordert, sich die entsprechenden Krankmeldungen zu besorgen oder Urlaub zu nehmen, um sich im Oberrang einzufinden, um den Kampf um den Klassenerhalt zu unterstützen. Wir sind ganz ehrlich, wir erinnern uns immer gerne an die vorletzte Auswärtsfahrt dahin zurück. Die liegt länger zurück, nämlich 2017. Es wurde an einem Montagabend 20.30 Uhr gespielt und es war ein Spiel voller Ekstase. In den Minuten 4, 5 und 10 ballerten damals Marco Hartmann, Lukas Röse und Taris Duljevic den Fortunen den Ball ins Tor. Der Support war überragend und es wurde gefeiert, als ob es keinen Morgen gäbe. Auf fröhliches Gelingen. Ja. 32. Spieltag, 2. Mai, Sonnabend, 13 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den 1. FC Kaiserslautern. Kaiserslautern steht mit allenfalls geringen Chancen nach oben abstiegssicher auf Platz 7 der Tabelle. In der Rückrunde konnten sie mit 19 Punkten exakt die gleiche Punktzahl wie Dynamo erspielen. Das Hinspiel war für uns ein Spiel zum Vergessen. Nach 3:0-Führung der Lauterer gelang Jakob Lemmer der einzige Treffer als Ergebniskorrektur. Mit etwas Glück und den richtigen Ergebnissen in den Vorwochen könnte an diesem Spieltag schon der Klassenerhalt feststehen. Genau darauf hoffen wir. Leider stimmen unsere Wünsche nicht immer mit der Realität überein. Als Kaiserslautern das letzte Mal im Rudolf-Habich-Stadion war, wurde um den Klassenerhalt bzw. um den Aufstieg der Gäste gespielt. Dynamo kassierte 2 Tore und musste absteigen. Ganz bitter. Wie das Ganze im Stadion aussehen wird, bleibt vor der erwarteten Strafe des DFB abzuwarten. Dynamo Allee.
Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Ihr findet alle Sendungen über Dynamo mit den wichtigsten Neuigkeiten und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens und auf welle1953.net. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.